Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen im Land des gut getarnten Marketings. Hier sind sie, hier ist eure Guerilla Marketing Group und hier ist Guerilla FM. Willkommen dazu, wieder richtig gemacht. Bei uns sind wie immer unsere Gastgeber.
Hallo, hier ist Petra und mal nicht zu vergessen als Andi, ne?
Ja, ich bin auch hier und Genau. Natürlich...
Anthony Owen, hallo.
An dem langen Stativ oben auf dem Marketingthron spricht er zu uns herab. Und welches Thema hattet er heute gedenket?
Das ist ja eine Sprache, die kommt, glaube ich, aus einem anderen Jahrhundert, aber egal. Ich dachte, wir reden nochmal, ist mir so irgendwie aufgefallen, von vorletzter Woche haben wir ja über Vertrieb gesprochen und mir ist aufgefallen, wie schwer mir das eine Zeit lang fiel zu akzeptieren, wie die Amerikaner diesen Weg sehen, wie man Verkäufer wird. Also wir haben darüber gesprochen, dass man es lernen muss, ne, und dass man Bücher lesen kann und was man da so zum Teil findet. Und da ist mir aufgefallen, dass die Amis eine bestimmte Art und Weise haben, wie sie damit umgehen. Und ich glaube, jeder wird zustimmen, das ist das Land der Verkäufer. Und deswegen dachte ich, wir machen einfach mal eine Folge über Denkmodelle und Philosophie des amerikanischen Verkaufs.
Okay. Ja, was wissen wir darüber?
Ja, was weißt du darüber, Andi?
Ich glaube, ich habe da einmal mehr eine relativ blanke Seite im Kopf.
Das ist schön, in diesem Jahr, wo wir Vertrieb machen, hat Andi, aber würdest du ihm zustimmen?
Auf Amerika bezogen, meinte ich das jetzt.
Würdest du ihm zustimmen, dass du zumindest landläufig, man glaubt, dass Verkaufen, das so eher so eine amerikanische Nummer ist?
Auf jeden Fall ist es keine deutsche Nummer.
Okay, gut.
Mein Lieblingsthema und Petras auch, also wer deutschen Verkauf erleben will, soll halt mal zu Karstadt gehen und da werden die Unterschiede dann ja auch deutlich. Mhm. Ja, naja, wie kann man denn diesen amerikanischen Verkaufsstil abgrenzen zu dem, was wir kennen? Wir haben ja gerade mal gelernt, was wir hier kennen und kennen sollten. Insofern ist das ja eine weite Reise da jetzt.
Ja, naja, der wichtigste Punkt, als ich drüber nachdachte, was mich überhaupt auf diese Idee brachte, ist, dass bei den amerikanischen Verkaufstrainern, die davon ausgehen, es gibt so eine Art Prinzipien, nach denen die ihre Leute ausbilden. Und zwar völlig egal, was du verkaufst. Ja, also egal, ob das Hightech ist oder Airbus, die verkaufen ja Boeing, oder irgendein anderes Produkt, die gehen von mehreren Sachen aus. Und ein paar davon sind sowieso immer sinnvoll. Also ich kann ja mal ein paar vorlesen. Ich habe mal ein paar rausgesucht von einem Vertriebstrainer. Alle Schritte führen zum nächsten Schritt. Das ist ja eine meiner Lieblingstheorien sowieso oder eine meiner Lieblingsprinzipien. Wenn man sich daran hält, hat man sehr viel Erfolg. Können wir mal in Ruhe mal in einer anderen Folge nochmal machen. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber kann man ja gar nicht oft genug wiederholen. Dann gibt es was anderes. Der Unterschied zwischen Erfolg und Fehler oder Versagen sind 72 Stunden. Was denn damit gemeint?
Okay, es klingt auf jeden Fall amerikanisch.
Aha. Nach was?
Geschwindigkeit, wie schnell du reagierst. Nach spätestens 72 Stunden ist das, was du da hast, kalt.
Rum.
Mhm. Immerhin, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Wie oft brauchen wir lange, weil wir so viel um die Ohren haben, wir kommen nicht dazu, fragt ja nochmal nach und so weiter und so weiter und so weiter. Und meine Erfahrung ist, wenn es gelingt, dass wenn da was kommt, ich schnell reagiere, dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich was verkaufe, unglaublich hoch ist. Und wenn ich eine Woche oder zwei Wochen brauche, um zu reagieren, ist das gleiche Ding quasi tot.
Mhm.
Ja, also dass es so ein Zeitfenster gibt, was in diesen 3 Tagen maximal oder 72 Stunden entschieden wird. Aber jetzt kommt das, was ursprünglich meine Idee aussagt, nämlich alle Einwände und Reaktionen können vorausgeahnt werden. Betonung liegt auf alle.
Ja, okay, klar.
Ja, das sagst du so. Also wir machen jetzt, Petra, wie lange?
Können schon.
Seit fast 20 Jahren, oder? Mhm. Haben wir jetzt Kaltakquise-Training zum Beispiel. Und da gibt's im Gegensatz zu dem Normalen, was Menschen so machen, bei der telefonischen Kaltakquise gibt's nicht 200 mögliche Antworten, sondern, was sind 10, 12?
Ja, vielleicht 15 maximal. 15
Antworten, die jeder immer zu hören kriegt. Und du machst so einen Workshop mit erfahrenen Vertriebsleuten, immerhin wirklich erfahrene Leute, die viele Jahre diesen Job schon machen. Und die haben im Normalfall, wenn es hochkommt, auf 2, manchmal nicht mal auf 2 von diesen 15 Aussagen
des Kunden parat.
Eine Antwort, die wirklich funktioniert. Also wo ich dann schon staune und sagen kann, wenn das wirklich so wäre, müssen die Leute Antworten geben können, können sie nicht. Die stottern rum oder greifen den Kunden an oder was auch immer. Aber sie haben nicht eine wirkliche Antwort, die funktioniert. Mhm. Und das ist aber der erste Punkt. Es gibt eine Aussage, die, egal was der Kunde sagt, zu dieser Aussage passend, eine bessere Antwort ist als meine spontane. Und ich glaube in der Zwischenzeit, wenn ich darüber nachdenke, dass dem sozusagen das amerikanische Vertriebstraining basiert auf dieser Grundidee. Du kannst jemandem die richtige Antwort beibringen. Und das widerspricht völlig unserem Gefühl von intellektuellem Freiheitsgrad, spontanem Handeln, authentisch
Natürlichkeit
von dieser Idee, wenn jemand mich was fragt, dann sage ich das, was mir gerade spontan einfällt, oder Andi?
Nee, ich komme noch nicht ganz mit. Also nee? Also vielleicht mache ich das ja unbewusst dann alles schon so amerikanisch, aber eigentlich nicht.
Eigentlich nicht was?
Naja, wir haben ja das oft genug im besten Sinne breitgetreten, setzt sich auf den Stuhl des Kunden und sowas. Und ich jetzt, wisst ihr ja alle, diese Praxispage neu gemacht habe, da gibt's eben auch wieder diesen riesen FAQ-Teil. Mhm. Ich finde, das hat damit ja so ein bisschen schon was zu tun. So zu gucken, wenn da einer sich das anguckt, sich über uns informiert, was will der denn wissen? Was ist denn da die Antwort? Was fragt er sich denn? Was hat er denn für Zweifel? Was hat er denn für Einwände? Was hat er für Sorgen? Wie kann ich das antizipieren, indem ich es gleich hinschreibe und die nicht zwinge, mich erst anzurufen? Also aus dem Denken komme ich jetzt. Und deswegen habe ich viele Dinge, aber jetzt nicht infolge eines Plans, sondern stinknormaler Vernunft einfach verinnerlicht und sage, okay, wenn du mich jetzt fragst, wie oft sollte ein Podcast erscheinen, dann habe ich da eine Antwort drauf, da muss ich nicht überlegen, da sage ich jetzt nicht Wort für Wort jedes Mal den gleichen Satz, das sicher nicht, aber die Antwort ist klar und die sage ich dir dann und aus, oder bin ich jetzt voll am Thema vorbei?
Nee, du bist schon im Thema. Ja. Also das ist aber ein weiter Schritt von dem, was ich üblicherweise erlebe.
Ja, und ich glaube, du meintest es auch im persönlichen Gespräch, also ich denke, das, was du gemacht hast, Andi, ist eine ganz starke Reflexion und Beschäftigung im Vorfeld mit diesen Dingen, die dem natürlich auch vorausgeht, dem überhaupt gewappnet zu sein, den möglichen Fragen. Die Frage ist jetzt, wenn du es vorher schreibst, könntest du im persönlichen Gespräch, wenn jetzt jemand dir eine provokative Frage stellen würde, würdest du diese Antwort, die du da im FAQ-Bereich reingeschrieben hast, auch parat haben? Und könntest du die, ohne dich angegriffen zu fühlen, professionell, kommunikativ beantworten?
Ja, aber ich meine, gut, jetzt, das ist ein interessanter Punkt. Also wir wollen jetzt ja
wie der andere das
schon
sagt.
Klar. Also wir müssen jetzt nicht in die Psyche des Einzelnen abgleiten. Ja, aber ich persönlich bin vielleicht zu verletzlich, zu zwangsgestört und zu perfektionistisch, als dass ich so eine Flanke offen ließe. Also in dem Moment, wo ich mich mit jemandem unterhalte, bin ich vorbereitet. Sonst gehe ich gar nicht los und rede mit jemandem.
So, jetzt nehmen wir mal das zurück, weil da gibt es eine interessante Aussage im Nebensatz, die Andi getroffen hat. Nämlich die Sache, wenn mich jemand fragt, in welchem Zyklus mein Podcast erscheinen soll, dann habe ich dazu eine Antwort. Die ist aber nicht inhaltlich zwar die gleiche, aber die ist nicht immer Wort für Wort identisch. Sondern ich sage eben sozusagen inhaltlich das gleiche, aber mit verschiedenen Worten. Und die Amerikaner sagen, und das war für mich viele Jahre so ein Thema, darüber nachzudenken, ob dem so ist, bis ich es dann mal gesehen habe. Die Amerikaner sagen, nee. Du sollst nicht nur inhaltlich wissen, was du sagst, sondern du sollst einen Satz auf genau die Art und Weise sagen, wie wir ihn erarbeitet oder entwickelt oder wie auch immer haben.
Also zitieren.
wie eine Roboter, Schablone, ja, würde man auf so eine Art denken und sagen, wie...
Wie ein Schauspieler.
Wie ein Schauspieler. Ich soll mein Skript quasi haben. Wenn jemand sagt, wie oft soll der Podcast, dann soll ich genau sagen, bla 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 bla, was immer dann das jetzt dieser Satz ist, ja. Und ich hätte das, ich habe das auch früher schon gelesen, also in den 80ern und habe gedacht, ja, ja, die Amis, die haben ja eh einen speziellen Weg und die, da mögt das ja vielleicht so sein.
Nein, Moment, also ich meine es ernst, wir reden von einem Land, das aus gewissen Gründen die Betriebsanleitung für ihre Panzer als Comic gestaltet, um dem, der es bedienen soll, noch zu genügen. Also machen wir uns nichts vor. Nee, ernsthaft. Also insofern, dass man sowas tut, um sicherzustellen, dass da meine Angestellten nicht irgendwelchen Mist reden, dafür kann ich mir das ja noch denken. Ja, so Callcenter-Abläufe, wie wir es von der Wand her irgendwie kennen, das kann ich mir noch vorstellen. Aber was soll dann ein mit deutschen Maßen gemessen, was auch nicht einfach ist, durchschnittlich intelligenter Mensch mit so fertigen Phrasen? Also das, da muss ich sagen, triffst du genau. Dann auch meine volle Abwehr. Also
ja, genau.
Und genau das ist es.
Genau das ist das.
Also Entschuldigung, aber die Typen, die ich mir dort in Texas vorstelle, obwohl ich sie nie getroffen habe, da ist es besser, die sagen, vielen Dank, dass sie sich für McDonald's entschieden haben. Ja, und nicht hau rein, Alter. Weil ich das bei denen nicht sicherstellen kann, dass die Letzteres nicht doch sagen. Ja. Das verstehe ich ja noch.
Ja, das verstehst du. Und jetzt kommt aber der Punkt, Und das ist ja auch wieder spannend, weil das glaube ich auch der große Unterschied. Ich komme ja aus dem gleichen Kulturraum und ich saß in USA in solchen Workshops und haben die uns genau diese Aufgaben gestellt. Haben gesagt, du musst, wenn der das und das sagt, musst du genau das Wort für Wort sagen.
Auf die und die Art und Weise.
Auf die Art und Weise.
Und machen wir uns nichts vor, es ist auch kein Scherz. Es hat ja auch Gründe tief in unserer Volksseele, dass Dinge nachsprechen uns nicht so leicht fällt. Da habe ich auch gar nichts dagegen.
Nee, das ist ja auch in Ordnung, ja. So, und jetzt löst dich mal auch von unserer entzückenden Geschichte, die da natürlich eine Rolle spielt. Wenn du dich davon mal kurz löst und sagst, ich sitze jetzt bei einem Kunden, jetzt ist die Frage, wir wissen, Worte sind sozusagen unser Werkzeug, dass das, was den anderen überzeugt, neben tausend Sachen, Kleinigkeiten, Kleidung,
Körpersprache,
Authentizität,
sichtbare Fachwissen Narben
und so weiter, ja. Und trotzdem sind die Worte das, was den Unterschied machen, ob er sich dann am Ende überzeugt wird oder nicht überzeugt wird. Und ich habe die gleiche Skepsis gehabt wie jeder, der das hört und sagt, wie soll das so lernen? Und dann habe ich gesehen, wie jemand das macht, der es kann. Und du sitzt da und sagst, mein lieber Gott. Und wenn du dann reinfühlst, also wenn du mithörst und sagst, wenn ich da jetzt sitzen würde, würde das psychologisch funktionieren? Also darum geht's ja. Hat dieses Ding die psychologische Wirkung? Dann stellst du plötzlich fest, ja, es hat die. Obwohl du dem nicht jetzt gegenüber sitzt, der sitzt auf der Bühne und erzählt das mit einem, der ihm gegenüber sitzt. Und der benutzt das, was er dir vorher vorgegeben hat, weil er das quasi wie ein Schauspieler wirklich kann. Und macht das. Und warum macht er das und warum zwingt er dich sozusagen dazu? Der hat eine relativ einfache Philosophie, der sagt, wie alle amerikanischen Trainer, wenn du das Richtige sagst, dann gibt es eine optimale Form, es zu tun. Und die liegt uns vor. Angenommen, ja, Arbeitshypothese. Solltest du mit dem, was du sagst, mehr verkaufen als ich oder der Rest im Team, der diesen Schablonensatz sagt, na dann zu. Falls nicht, nimm den Schablonensatz. Und das ist was, was uns ganz schwer fällt. Aber der entscheidende Punkt ist, wenn die Botschaft in der Variation sich in ihrer Wirkung verändert, wie will ich denn je rausfinden, was der richtige Satz ist, wenn ich den bei jedem Mal, wenn mich jemand fragt, wie oft soll der Podcast gesendet werden, automatisch immer wieder verändere. Auch wenn ich inhaltlich vielleicht das Gleiche sage. Und das ist da die Arbeitshypothese und die stimmt ja zu. Es kommt natürlich aus diesem amerikanischen System, dass du quasi einen Arbeitsprozessschritte hast, wo die Intelligenz im System liegt und nicht in den Mitarbeitern.
Ja, wobei wir ja auch in der vorletzten Folge hatten wir ja nochmal das Thema Eigenschaften eines Verkäufers. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich gar nicht als Verkäufer fühle oder fange gerade an, mich mit dieser Kommunikation näher zu befassen, verkaufshilfreich zu befassen, dann macht es ja Sinn, auch mal sowas auszuprobieren. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal auch in einer Folge erzählt, in Trainings erwähne ich es auch häufig. Mein erstes Verkaufsgespräch im Außendienst, wobei ich echt tierische Angst hatte davor, vor einer Preiskonfrontation. Was passiert mir natürlich in meinem ersten Gespräch?
Preisnachfrage.
Ja, und dann habe ich einfach auswendig gelernten Satz gesagt, den ich damals gelernt hatte. Und habe gedacht, oh Gott, der wird dir gleich den Kopf abreißen. Hat er aber nicht. Er hat es geschluckt. Und gekauft. Und das im Nachhinein war das für mich wie, wow, das funktioniert. Ja, also es war auch was auswendig Gelerntes, was überhaupt nicht mir entsprach, schon gar nicht als Berufsanfängerin. Und natürlich wusste der nicht, dass das mein erstes Gespräch war und ich eine Heidenangst vor dieser Konfrontation mit dieser Frage hatte. Aber es hat funktioniert und das hätte ich im Nachhinein auch nicht gedacht. Und am Anfang meiner verkäuferischen Tätigkeiten, die waren ja ein bisschen später als bei dir, Toni, habe ich das dankbar aufgenommen, solche Dinge zu lernen.
So, und da sträubt sich bei dir jedes Haar, oder? Bei dem Gedanken, wenn jemand was sagt, eine vorgefertigte Antwort zu geben.
Naja, also nicht völlig. Ich erinnere mich damals, du wirst lachen, haha, in den 90ern, das habe ich sogar noch zu Hause, kann ich mal mitbringen. Danke. Ja, da kriegten wir so eine Mappe, wo eben alle Produkte vorgestellt wurden, aber eben uns. Und da war hinten auch, ich weiß noch, das Wort habe ich das erste und letzte Mal gehört, Argumentarium. Oh, da Gott. Waren Argumentarien drin. Oh. Wie wir also dem Kunden jetzt erklären, dass, obwohl wir die Deutsche Bank sind, das wieder mal das Geilste ist, was du überhaupt nur haben kannst. Und das weiß ich auch noch, das ist halt, da war das auch so, dass da so Sätze drin waren. Also die haben uns nicht gesagt, wir sollen die lernen, die haben halt gesagt, wir sollen die kennen, also intellektuell die Gründe kennen, ne, wie das ist. Da ging es nicht um, aber die Sätze waren tatsächlich auch, muss ich nochmal gucken, aber ich meine, auch in Anführungsstrichen und so geschrieben. Ich finde es generell schon okay, also jetzt hier bei uns in der Praxis zum Beispiel, das kriege ich nicht fertig. Ich kann den Mädels nicht sagen, so, wenn die das sagen, sagt ihr bitte das. Also sorry, das ist ein Umgang mit Leuten, das kannst du in diesem Land nicht bringen. Ja, genau wie du in diesem Land nicht bringen kannst, was kann ich für sie tun am Telefon? Es floppt auch, wo es passiert, ja, meine ich. Klar, aber eben schon mal zu sammeln, das ist jetzt nicht, was du hören willst vielleicht, aber zu sammeln, was für Einwände können kommen und wie begegne ich denen?
Andi, ja, weißt du, das Verrückte...
Das verstehe ich ja.
Das Verrückte ist ja gar nicht, dass ich jetzt sage, wie alles im Leben, ja? Es ist nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich sagen würde, das ist der Heilsweg. Genauso wenig, wie ich glaube, dass das, was wir machen, verkäuferisch der Heilsweg ist. Sondern, andersrum, Leute zu sehen, die extrem erfolgreich, also wirklich extrem erfolgreich sind und die in den USA... vielleicht aufgrund der kulturellen Prägung, aufgrund fehlender historischer Dinge etc. pp. Egal, völlig egal. Sich hinsetzen und sagen, okay, der da seit 1960 diesen Workshop macht oder 1970, egal, der sagt, so geht das. Das mache ich jetzt so. Und siehe da, plötzlich stellen sich Erfolge ein. Also das ist ja jetzt nicht... Und wenn es nur, vielleicht kommt es daher, dass die Leute dann ein Gefühl von Sicherheit haben. Was ich damit meine, ist, sich selber mal hinzusetzen und zu sagen... Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn ich mir einen, muss ja von keinem anderen kommen, mir selber, einen idealen Satz überlege, den ich sage, eine Formulierung oder Phrase, die ich sage, wenn jemand was sagt, die ich dann so lange verwende, wenn ich der sicher bin, die funktioniert. Warum muss ich eigentlich meine Hirnkapazität darauf verwenden, wenn der eine Frage stellt, mir einen neuen Satz auszudenken und wieder einen neuen, weil ich sage, ich bin ja intellektuell. Oder kann ich nicht sagen, ich habe eine Antwort, die ist perfekt, ja? Und die nutze ich. Und noch einen Grund, bevor Petra was sagt, und auch zu sagen, auch in der Praxis, so leid mir das jetzt tut, zu sagen, hey Mädels, sag bitte das.
Ja.
Das, sag bitte das und nicht,
nee, das ist
ihr
ja
habt
auch,
den Sinn verstanden, sagt irgendwas. Ja.
Nein, das ist ja auch kein Thema. Nur ich finde, also das, weiß nicht, wie wichtig es den Hörern ist, aber ich würde das abstufen zwischen, liest es und versteh den Inhalt, verstehe den Inhalt und bring das und das zum Ausdruck mit den Kernfakten. Ich sag mal, weswegen wir die Fettschrift kennen. Ja, also die drei Punkte aus den Sätzen sollten kommen. Oder sag bitte diesen Satz auswendig gelernt. Da finde ich, sind große Unterschiede. Klar. Ich spanne nochmal den Bogen und zwar mit voller Absicht auf dieses Webseitentexten. Weil genau da auch immer wieder das Ding ist. Was will ich bringen? Gerade wenn du deine Internetseite, kommen wir andermal bestimmt sehr intensiv zu, auf diversen Verzeichnissen einträgst. Du weißt, Google will nicht zweimal denselben Text sehen. Und du musst jetzt 40 Mal deine Firmenbeschreibung schreiben, aber immer mit verschiedenen Worten. Ja, und da habe ich das gelernt. Okay, was ist wirklich wichtig? Gibt's 20 Jahre, hat 3.500 Patienten, 3, 4, 5, die Fakten, die müssen immer fest irgendwie mit rein, egal wie ich einen Satz einbette. Mit sowas kann ich durchaus was anfangen. Aber eben wirklich zu sagen, psychologische Tests oder wie heißt es doch immer so schön, amerikanische Forscher haben festgestellt, dass es eben heißt, nein, wenn jemand fragt, was kostet eine Behandlung bei Ihnen, dann sagt ihr bitte, Sie gehen bei uns keinerlei Risiko ein, denn Sie dürfen innerhalb der ersten Stunde jederzeit Ihren Termin beenden und zahlen keinen Cent. Das mache ich nicht. Nee.
So, nicht auf die Art und Weise. zwei kleine Dinge noch zum Abschluss. Schlagfertigkeit kann man auch lernen. Habe ich vorher nicht gewusst, bevor ich nicht die Bücher von Herrn Pöhm kennengelernt habe. Und ich schätze ihn übrigens sehr. Kriegt dafür jetzt nichts, ja? Der weiß auch nichts davon, dass ich das erwähne.
Ja, okay,
kann
ich sehr empfehlen.
Matthias Pöhm, Schlagfertigkeitspapst schlechthin. Mhm. Und der Schlagfertigkeitstrainer. Und darauf wollte ich hinaus. Ich denke, das ist genauso im Training wie im Sport. Sei es Fußball, sei es Tennis. Man übt erst bestimmte Komponenten. Als Profifußballer habe ich mal angefangen, bestimmte Schüsse oder Taktiken oder Techniken zu trainieren. Also im Einzelfall. Und später setzt sich das wie so ein Mosaik zusammen. Und dann variiere ich aus allem. Und ich glaube, das ist es, was du auch meinst, Toni, dass Anfänger und, hallo, wir sind auch Anfänger. Immer wieder ist nicht jeder irgendwann immer wieder Anfänger, auch wenn er meint, alles zu können. Immer mal wieder eine Komponente zu trainieren. Und darum geht's. Und natürlich muss es passen, ganz klar. Nur wenn ich es gar nicht erst probiere, dann, wie du auch schon sagst, kann ich auch gar nicht die Ergebnisse messen, die ich daraus bekomme. Wenn ich zum Beispiel den Einschuss aufs Tor immer wieder variiere, dann sehe ich nicht, aha, bevor ich es nicht 15 Mal mache auf die eine Art und Weise, wie bringt mir denn vielleicht dieses eine Abdrehen des Fußes? Was bringt mir das denn? Oder was bringt es mir eben gerade nicht?
Ja, ja, und ich glaube, das ist genau
diese Herausforderung. Und ich glaube, so ähnlich ist das zu sehen, eben wirklich als ein Training.
Den genau, und diese sozusagen Idealform zuerst zu nutzen und dann zu variieren, wenn ich sie kann. Und die Amis sind da auch wirklich leidenschaftslos. Die sagen, pass auf, du machst es auf meine Art, bis du mehr verkaufst als ich und dann kannst du es modifizieren. Und da ist ein Stück Weisheit dahinter, zu sagen.
Bewährtes Nutzen und dann verfeinern.
Und die Herausforderung, hätte ich es nicht gesehen, hätte ich es auch nicht geglaubt, aber die Herausforderung ist wirklich die, zu sagen, ich mach das jetzt mal. Ich guck mal, was passiert, wenn ich den Satz auf eine Art und Weise. Es hat nämlich wirklich den Vorteil, dass es auch dein Denken entlastet, weil du dich auf das konzentrieren kannst, was du bei dem anderen siehst und nicht damit beschäftigt bist, dir einen Satz auszudenken, den du ja wieder neu erfinden musst. Das liegt sozusagen, ich weiß, da sträubt sich jeder gegen, der meint, oh Gott, jetzt kriege ich hier eine Schablone vor. Wenn ich es richtig mache, ein großer Schauspieler hat auch eine Schablone und der ist halt in der Lage, die Schablone so rüberzubringen, dass wir es nicht glauben, dass er eine Schablone hat. Also meine, bei Sat.1 vielleicht nicht im Fernsehen da, aber bei den...
Ja, die größten Schauspieler spielen nicht sich selbst.
Sondern die Rolle sozusagen.
Die scheinen immer selber so durch.
Ja, also es ist eine spannende Frage und für mich ist wirklich auch die Absicht, warum ich diese Folge unbedingt machen wollte, zu sagen, hey, guck doch mal, was wäre eigentlich, wenn ich eine Schablone hätte? Statt einfach zu sagen, ich will keine Schablone, ich will keine Schablone, ich will keine Schablone. Wenn ich die Erfolge nicht habe, die ich haben will, vielleicht würde mir eine Schablone helfen. So, das war's für diese Woche.
Ich möchte jetzt auch mal was ganz ausnahmsweise von hinten mal reinschmeißen. Mache ich ja sonst nie. So ungefähr, ich möchte aber auch zwei Punkte. Erstens, ich behaupte, wenn man in seinem Verkaufsding, auch wie Andi jetzt sagt, ich denke mir jedes Mal einen neuen Satz aus. Wenn du das 15 oder 20 Jahre gemacht hast, irgendwann hast du automatisch deine Schablone und du sagst irgendwann immer genau die gleichen Sätze. Kenne ich aus der Pizzeria, da habe ich mal gearbeitet, ist minimal klein, nur so ungefähr, aber irgendwann weißt du genau, du hast genau die richtigen Sätze, um sofort die schnellsten, wichtigsten Informationen rauszuziehen, um sofort an dein Ziel zu kommen. Und zweitens, wenn du diese Schablone benutzt, weißt du, wie viel Zeit du hast, dich auf dein Lächeln zu konzentrieren? Ne? Da musst du nämlich nicht über den Satz nachdenken. Dann lachst du erst recht, weil du schon genau weißt, was er als nächstes sagt. Danke, das war's.
Ho, Schlusswort. Gut, ja,
dann sage ich mal Amen.
Ne? Und selbst der Toningenieur sich schon einschaltet. Ich bin gespannt auf die Diskussion.
Gut, ja.
Probiert's aus.
Genau, und während bei Sat.1 Laiendarsteller spielen, verabschieden wir uns von euch und freuen uns auf die nächste Woche. Tschüss,
eine
mach's
schöne
gut.
Woche. Tschüss, Petra, sagt Petra.
Und tschüss, und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.